Domradio Sternzeit.
Die Sternzeit mit mir am Mikrofon, Hilde Regeniter, und ich habe mir heute Tanja Schmieder ins Studio eingeladen. Die Kölnerin, die kümmert sich ehrenamtlich und seit neuestem auch hauptamtlich um Flüchtlinge. Wo andere viel reden, da handelt sie. In nur wenigen Monaten, da hat sie zusammen mit einem Team freiwilliger und unbezahlter Helfer eine Kleiderkammer an der sogenannten Drehscheibe am Flughafen Köln-Bonn aufgebaut. Dort kommen Flüchtlinge per Zug an, bevor sie auf Busse verteilt und dann zu den Flüchtlingsunterkünften im Land gebracht werden. Andere reisen auf eigene Faust weiter und stranden dann meist erstmal am Hauptbahnhof. Auch diese Menschen begleiten Tanja Schmieder und ihre Mitstreiter. Jetzt freue ich mich aber erstmal sehr, dass Sie zu mir ins Studio gekommen sind. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Drehscheibe Menschlichkeit, wie Kölner Bürger Ersthilfe für Flüchtlinge leisten. So haben wir unsere Sendung heute genannt. Am Mikrofon bin, wie gesagt, ich, Hilde Regeniter, und ich sage nochmal herzlich willkommen. Unser Sternzeit-Gast Tanja Schmieder, die erzählt uns heute von ihrer Arbeit für Flüchtlinge, mit Flüchtlingen und mit anderen Freiwilligen zusammen. Bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, stellt sie sich kurz selbst vor in unserem Sternzeit-Steckbrief. Name?
Mein Name ist Tanja Schmieder.
Alter?
Ich bin 41 Jahre alt.
Beruf?
Bin in einer Unterkunft als Betreuungshelferin.
Berufung?
Berufung ist, ich möchte gerne den Menschen helfen, denen es schlechter geht.
Hobbys?
Hobbys ist in der letzten Zeit, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Da fehlt mir im Moment die Zeit dafür.
Ich engagiere mich für Flüchtlinge, weil?
Weil ich denke, dass jeder Mensch in eine Notsituation kommen kann und es dann nur schön ist, wenn jemand sagt, ich reiche dir die Hand und helfe dir wieder auf die Füße.
Dieses Engagement macht mich selbst
glücklich.
Die Kraft für diese Arbeit nehme ich?
Die Kraft nehme ich aus der Dankbarkeit der Menschen, die mir gegenüberstehen.
Mein schönstes Erlebnis mit Flüchtlingen?
Die einen in den Arm nehmen und sagen, dass sie sehr dankbar sind, in Deutschland angekommen zu sein.
Mein schrecklichstes Erlebnis in der Flüchtlingsarbeit bisher?
Oh Gott, da muss ich lange überlegen, bis mir da überhaupt was einfällt. Im Prinzip habe ich bisher noch kein schreckliches Erlebnis in der Flüchtlingsarbeit gehabt.
Meine große Hoffnung für dieses neue Jahr 2016?
Das ist, dass wir weiterhin so viele ehrenamtliche Helfer haben, die sich so gerne für unsere Arbeit engagieren.
Das sagt Tanja Schmieder. Sie ist Ehrenamtliche und seit einiger Zeit darüber hinaus auch hauptamtliche Flüchtlingshelferin. Heute ist sie unser Gast in der Domradio Sternzeit und gleich gibt's hier mehr über sie und von ihr. Bis gleich.
Danke.
Flüchtlinge, das Thema 2015 im vergangenen Jahr, wie mit ihnen umgehen, wie viele von ihnen aufnehmen, wie sie willkommen heißen, wie sie integrieren und wie sie unterstützen. Das sind alles Fragen, die uns im vergangenen Jahr beschäftigt haben und die uns ganz sicher auch weiter beschäftigen werden. Und hier bei mir im Studio ist jetzt eine Frau, die nicht nur über Flüchtlinge redet, sondern die so ziemlich jeden Tag mit ihnen zu tun hat. Tanja Schmieder, die Leiterin der Kleiderkammer an der Drehscheibe am Köln-Bonner Flughafen. Frau Schmieder, für alle, die das nicht wissen, was genau ist diese Drehscheibe?
Die Drehscheibe ist im Prinzip ein Punkt, da kommen jeden vierten Tag bei uns in Köln Menschen an. Die kommen mit den Zügen. Pro Zug kommen ungefähr 500 Menschen, meist aus Österreich, direkt von der Grenze dort. Die fahren in Passau los.
Also das sind dann so Leute, die über die Balkanroute gekommen sind?
Genau, genau. Und dort werden die verteilt auf die verschiedenen Drehscheiben, wir in Nordrhein-Westfalen haben drei Drehscheiben mit und da ist Köln eine davon.
Da sind Sie jetzt im Einsatz und zwar seit am 21. September 2015 der erste Zug mit Flüchtlingen angekommen ist. Das war aber gar nicht Ihr erster Kontakt mit Flüchtlingen. Wann haben Sie zum allerersten Mal mit Männern, Frauen und Kindern, die hier zu uns geflohen sind, zu tun gehabt?
Der allererste Kontakt war in einer Unterkunft. Wir hatten ein Sommerfest geplant in Chorweiler, wo bis zu 1000 Menschen unterkommen in den Zeltstätten. Das war mein allererster Kontakt mit Flüchtlingen.
Können Sie sich noch erinnern, wie das war, was Sie da gefühlt, was Sie gedacht haben, als Sie die Leute getroffen haben?
Wie das? Mein erster Kontakt war natürlich ein gutes Stück Unsicherheit. Wie geht man mit den Menschen um? Wie tritt man diesen Menschen gegenüber? Wie treten sie einem selbst gegenüber? Aber durch das, dass es natürlich ein Sommerfest war, war das eine sehr entspannte Lage. Ich hatte meinen Sohn dabei, der ja 5 Jahre alt ist. Und er hatte bereitwillig sein zweites Bobbycar und sein Dreirad mitgebracht. um das nachher an die Flüchtlingskinder weiterzugeben.
Also das war eine gute erste Begegnung.
Das war eine sehr gute erste Begegnung.
Und Sie haben ja gesagt, Sie hatten vorher so ein bisschen Sorgen, wie soll ich die jetzt ansprechen? Wie war denn das zum Beispiel rein sprachlich? Konnten Sie einfach so mit denen reden auf Englisch oder wie war das?
Ja, im Prinzip viele sprechen Englisch. Da war das natürlich sehr von Vorteil. Also ich dachte aber, im Prinzip war eine Sprachbarriere eigentlich zwar da, aber nicht hinderlich. Ne? Also man kann sich mit Händen und Füßen unterhalten. Auf den Kaffee kann man zeigen, auf die Kekse kann man auch zeigen und auf die Spielsachen auch.
Das sagt Tanja Schmieder, sie ist heute unser Gast hier in der Domradio Sternzeit. Und gleich, da reden wir über die Ereignisse in der Silvesternacht. Die hat sie nämlich selbst auch miterlebt als Helferin am Hauptbahnhof. Bis gleich. Domradio Sternzeit. Ganz Köln ist schockiert über die Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht. Dutzende Frauen und Mädchen, ja, es sind sogar mehr als 100 Anzeigen sind eingegangen bei der Polizei, weil Frauen und Mädchen sich sexuell bedrängt gefühlt haben. Es gab sogar auch Vergewaltigungen und das mitten im Herzen von Köln am Kölner Hauptbahnhof. Augenzeugen, die haben die Täter ziemlich einhellig beschrieben als junge Männer aus dem arabischen oder nordafrikanischen Raum. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen rechter Populisten, da steht fest, das merkt man an schlimmen Diskussionen in den sozialen Medien. Und mit was für Gefühlen Flüchtlingshelfer diese Vorkommnisse erlebt haben, das wollen wir jetzt Tanja Schmieder fragen. Sie war nämlich, Frau Schmieder, in besagter Nacht auch am Hauptbahnhof hier in Köln und zwar im Einsatz für Flüchtlinge. Was genau haben Sie mitbekommen?
Ja, mitbekommen habe ich im Prinzip, dass ein großes Chaos geherrscht hat. Es war viel los, es war sehr unübersichtlich und sehr bedrängend, die ganze Situation.
Sie waren ja auch wieder dabei, Flüchtlinge zu begleiten. Wie haben die denn reagiert auf diese aggressiv aufgeladene Stimmung, auf diese Vorkommnisse, auf dieses Chaos um sie herum?
Sehr ängstlich, wie jeden anderen auch. Die haben diese Situation beobachtet und waren sehr ängstlich in dieser Zeit und wussten in dem Moment auch gar nicht, wo der geschützte Raum für sie ist. Wir wollten sie auch irgendwo hinbringen, wo sie einfach ein bisschen geschützter sind. Für die war das nicht schön anzusehen.
Haben Sie am Ende irgendeinen Raum für die Flüchtlinge gefunden, wo die so ein bisschen am Rand in Sicherheit waren?
Wir hatten die ein bisschen beiseite gebracht. Ja, wir hatten den Warteraum oben, der zwar sehr überfüllt war, aber das schon eher für uns der übersichtlichste Raum war, um jemanden geschützt warten zu lassen.
Ist Ihnen schon in der Nacht das Ausmaß der Brutalität bewusst geworden? Haben Sie das auch mitbekommen, dass da Frauen wirklich missbraucht worden sind?
Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Was wir alle mitbekommen haben, sind diese Diebstahlsdelikte, die auch überwiegend zu Anzeigen jetzt geführt haben. So glaube ich persönlich, waren diese Sexualdelikte nur ein Punkt, um Ablenkung zu steuern, um einfach an die Handys, Geldbörsen zu kommen.
Mhm. Haben Sie auch einen Eindruck bekommen, was das für Männer waren oder was das für Leute waren, die da eben so in Gruppen aufgetreten sind am Bahnhof?
Zum einen denke ich, wir kennen das aus jeder Nacht am Hauptbahnhof, dass es diese Gruppierungen gibt, die auch für die Taschendiebstähle verantwortlich sind, die jede Tag und jede Nacht da sind. Das ist ein organisiertes Verbrechen. Und natürlich Alkohol hat eine große Rolle gespielt, vielleicht auch Drogen.
Wie ist das jetzt unter den Flüchtlingshelfern? Wie nehmen Sie die Diskussionen wahr? Also das Thema ist ja unglaublich hochgekocht, nachdem es erst ein paar Tage lang fast verschwiegen worden ist. Jetzt kochen die Emotionen hoch. Es gibt ganz, ganz viel schlimme rechte Stimmungsmache gegen Flüchtlinge. Wie erleben Sie das, die sich um die Flüchtlinge kümmern?
Ich persönlich warne davor, das Ganze jetzt zu instrumentalisieren. Es ist, so wie die Zahlen der Polizei jetzt da sind, waren es nicht nur Flüchtlinge, darunter waren auch Deutsche, es waren auch ein US-Amerikaner war dabei und diese Gruppierung, von der ich vorhin schon gesprochen habe, nämlich das organisierte Verbrechen mit den Taschendiebstahlen, stehen jeden Tag am Hauptbahnhof organisieren.
Haben Sie jetzt Angst, dass die vielen unschuldigen Flüchtlinge für die Taten dieser Männer werden büßen müssen?
Ja, sehr. Das ist eine Minderheit gewesen und das muss man einfach auch mal sehen. Es waren nicht nur die Flüchtlinge, es waren wie gesagt ja auch andere darunter. Und jetzt allein die Flüchtlinge dafür verantwortlich zu machen, halte ich für einen großen Fehler.
haben Sie von den Flüchtlingen, die Sie jetzt danach betreut haben, haben Sie mitbekommen, ob die das auch wissen, was da passiert ist? Ist das ein Thema unter den Flüchtlingen?
Es ist ein Thema unter den Flüchtlingen. Viele haben uns auch gesagt, sie schämen sich dafür, was da passiert ist. Und es einfach unverantwortlich ist von den Tätern, was da einfach dazu führt, das schlechte Bild auf die Flüchtlinge zu schmeißen.
Was würden Sie sich jetzt von den Verantwortlichen hier in Köln, von der Oberbürgermeisterin, von den künftigen Polizeileitern wünschen? Wie sollten die jetzt mit dieser wirklich schwierigen Situation umgehen?
Im Prinzip hoffe ich, dass natürlich sowas nie wieder passiert, dass immer genug Polizei vor Ort ist, um das ein bisschen unter Kontrolle zu halten und dass die Täter natürlich zur Rechenschaft gezogen werden.
Das sagt Tanja Schmieder von City of Hope Cologne. Sie ist Flüchtlingshelferin aus Überzeugung und gleich nach den Nachrichten, da erzählt sie uns, wie alles angefangen hat an der Drehscheibe am Kölner Flughafen. Gleich als nächstes hier in der Domradio Sternzeit, Drehscheibe Menschlichkeit, wie Kölner Bürger Ersthilfe für Flüchtlinge leisten. Es war am 21. September 2015, da rollte der erste voll mit Flüchtlingen besetzte Zug an. Am Köln-Bonner Flughafen war das. Um die 500 Männer, Frauen, Kinder kletterten raus. Nach einer circa 8-stündigen Fahrt unterwegs gewesen waren sie aber schon viel, viel länger. Die meisten hatten eine lange Odyssee hinter sich. In Köln warteten dann ehrenamtliche Helfer auf sie und Tanja Schmieder, unser Studiogast heute, die war eine von ihnen. Frau Schmieder, wie hatten Sie denn von der Ankunft der Flüchtlinge überhaupt erfahren?
Von aus der Presse. Die Stadt Köln hatte aufgerufen, sie suchen ehrenamtliche Helfer für diese Nacht, als der Zug kam. Da habe ich mich gemeldet und wurde dann auch nachmittags angerufen, dass abends um 23.30 Uhr der erste Treffpunkt am Flughafen wäre und der erste Zug kommt.
Da sind Sie dann hin, standen dann da mit den anderen zusammen und haben gewartet. Was war das dann für ein Gefühl, als der Zug da eingerollt ist und die ersten Menschen rauskamen?
Es war so ein Gänsehautgefühl, denn man wusste nicht, was auf einen Zug kommt. Was sind das für Menschen, die aus dem Zug rauskommen? In welchem Zustand befinden die sich? Brauchen die Soforthilfe? Was macht man? Wie kann man den Menschen helfen? Und war ein sehr komisches Gefühl.
In welchem Zustand sind die Leute denn dann tatsächlich angekommen?
Sehr müde natürlich. Ne? Die haben geschlafen im Zug, die mussten erstmal wach werden. Das hat natürlich vom körperlichen Zustand, die Temperaturen waren noch einigermaßen warm, das ging so. Und begleitungstechnisch waren die teilweise wirklich im sehr schlechten Zustand. Die kamen teilweise noch mit Flipflops an, hatten keine Jacke an, kamen manchmal noch leicht begleitet in der kurzen Hose an. Also das war schon sehr komisch anzusehen.
Und in dieser ersten Nacht, in was für einer Umgebung haben Sie die Leute da überhaupt in Empfang genommen?
Ja, also die Drehscheibe besteht ja aus zwei Zelten, zwei großen Zelten.
Wo stehen die, direkt am Flughafen?
Genau, also sie stehen in der Mitte auf diesem großen Platz am Flughafen, der frei zugänglich ist. Das ist im Prinzip so ein großer Schotterplatz. Dort stehen die Zelte. Wenn man zum Flughafen fährt, sieht man die gleich, die sind links davon, linke Hand.
Und das war auch schon am ersten Abend so. Wie ist das dann gelaufen? Also die Leute kamen da raus, alle ziemlich fertig mit der Welt, nicht adäquat gekleidet. Was haben sie dann gemacht?
Die sind dann erstmal hochgekommen durch den Notausgang, sind Richtung Zelt gegangen. Dort konnten sie sich erstmal ein bisschen aufwärmen, konnten sich hinsetzen, haben eine heiße Suppe bekommen, was zu essen. Rechts und links von den Tischen standen die Handyladestationen. Das Erste, was sie natürlich gemacht haben, ihre Handys aufzuladen.
Warum sind die Handys so wichtig für die?
Die Handys ist die Verbindung zu ihrer Heimat, ne, den Menschen, die sie zurückgelassen haben, zu sagen, wo sie jetzt angekommen sind. Und natürlich auf den Handys sind alle Fotos, ihre Vergangenheit, die Familie, die Heimat, ihr Haus, das sie zurückgelassen haben. All das ist auf den Handys drauf.
Also das Handy ist viel mehr als einfach nur so ein Stück Technik in der Tasche.
Genau, es ist die Verbindung zu allem, was sie zurückgelassen haben.
Gehen wir nochmal zurück in diese erste Nacht. Also die konnten dann ihre Handys auch aufladen. Wie ist es dann weitergegangen? Was konnten sie denen anbieten?
Wir hatten so eine provisorische kleine Kleiderkammer gemacht. Oder die stand da vor Ort auf dem Schotterparkplatz. Ein kleines Zelt, die Regale gebaut aus Bierbänken und Biertischen. Sehr provisorisch alles. Es lagen drei große Stapel da drin. Männerkleidung, Frauenkleidung und Kinderkleidung. Und daraus haben wir versucht, den Menschen was Adäquates zum Anziehen rauszusuchen.
Sie haben gesagt, wir haben es versucht. Das hat nicht so gut geklappt, höre ich daraus.
Nee, das hat überhaupt nicht gut geklappt. Ich stand im Regen vor dem Zelt mit einem 6-jährigen Jungen. Wir waren beide hinterher nasser wie vorher. Trotz alledem, muss ich sagen, war der total gut gelaunt. Wir standen da im Regen, haben miteinander gekichert. Der war einfach nur, glaube ich, nur froh, mal jemanden an der Hand zu haben, der ein bisschen Spaß mit ihm macht. Wir haben da schätzungsweise 45 Minuten gewartet, bis wir eine Hose für ihn gefunden haben. Und das war alles sehr chaotisch und einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Was haben Sie da gedacht?
Ich dachte also, das ist jetzt nicht unbedingt diese Willkommenskultur, wie wir Menschen empfangen sollten. Und habe dann schon in der Nacht, als ich nach Hause kam, überlegt, wie kann man das besser machen.
Also Ihr Fazit, so kann es nicht weitergehen. Und was Sie dann konkret in die Wege geleitet haben, darum geht es uns gleich im nächsten Teil unserer Domradio Sternzeit. Hunderte Flüchtlinge, die mit dem Zug ankommen, am Ende ihrer Kraft, ausgehungert, mit wortwörtlich zerrissenen Kleidern und kaputten Schuhen. Und dann gerade mal eine Stunde Zeit, diese Menschen mit dem Allernötigsten auszustatten, bevor sie weiter in Flüchtlingsunterkünfte in ganz Nordrhein-Westfalen gebracht werden. Das ist die Situation an der sogenannten Drehscheibe am Flughafen Köln-Bonn. Und um diese Situation so gut und so effektiv und auch so menschenwürdig vor allem zu entschärfen wie möglich, hat sich unser Studiogast Tanja Schmieder ziemlich ins Zeug gelegt. Frau Schmieder, was haben Sie getan, als Sie gesehen haben, dass es so, wie das ganz am Anfang war, nicht gut läuft?
Ich habe mich sofort in der Nacht, als ich nach Hause kam, es war glaube ich morgens 7 Uhr, die ganze Nacht durchgemacht, habe mich sofort ans Telefon gesetzt und versucht herauszufinden, wer für diese Kleiderkammer zuständig ist. Ich hatte mit der Stadt Köln telefoniert, mit dem Deutschen Roten Kreuz, mit sämtlichen Hilfsorganisationen. 2 Tage lang habe ich versucht, das irgendwie herauszufinden. Das hat zu keinem Ergebnis geführt. Und ich dachte aber, so kann das nicht weitergehen. Das ist was Menschenwürdiges, die kommen bei uns an und das Erste, was ich für sie tun kann, ist, dass sie ein ordentliches Paar Schuhe bekommen, dass sie was Ordentliches zum Anziehen bekommen, damit sie ihre Reise weiter antreten können.
Sie sind so nicht weitergekommen, weil es gab irgendwie keinen Ansprechpartner, dann haben Sie das Ding selbst in die Hand genommen.
Genau, ich bin dann einfach am zweiten Tag wieder hingegangen, habe mit den Verantwortlichen gesprochen, das ist die Stadt Köln. Habe gesagt, dass so diese Situation, wie sie im Moment ist, und sie hatte sich nicht verändert zu den 2 Tagen davor, und habe gesagt, so funktioniert das nicht. Ich möchte gerne da was dran ändern, damit das nicht schon wieder ins Chaos läuft. Und durfte mir dann von den ehrenamtlichen Helfern, die ja schon auf dem Gelände waren, 30 Menschen an die Seite nehmen. Und wir haben erstmal kräftig aufgeräumt, die Kleiderkammer. Und so war der Beginn der ganzen Geschichte.
Wie haben Sie weitergemacht? Also Sie haben Hosen zu Hosen, Männerjacken zu Männerjacken, also das Ganze einfach geordnet?
Genau, wir haben erstmal angefangen zu sortieren. Zum einen haben wir erstmal angefangen, die ganzen Sommersachen, die dazwischen lagen, rauszusortieren. Das war einfach nicht im Moment der Bedarf da. Wir brauchten keine Sommersachen, es wurde immer kälter. So, dann hatten wir schon mal 50% der ganzen Bekleidung, die da lag, aussortiert. Sommersachen, die wir gleich wieder verpackt haben in Kartons und Säcke und bereitgestellt haben zur Abholung. Dann des Weiteren haben wir aussortiert alles, was kaputt war, nass war, schon schlecht gerochen hat, das gleich dann entsorgt wurde. Und das letzte Viertel, was übrig blieb, haben wir dann sortiert nach Warengruppen, nach Hosen, nach Oberteile, nach Jacken, nach Schuhen und das dann nochmal nach Größe sortiert. Okay, das war keine Arbeit von einer Nacht, da haben wir schon ein bisschen länger dafür gebraucht.
Kann man sich vorstellen, bei solchen Mengen von Kleiderspenden. Das heißt aber, im Grunde haben Sie erstmal so eine Struktur geschaffen in dieser Kleiderkammer.
Genau, wir haben erstmal eine Struktur geschaffen, um dann überhaupt festzustellen, was fehlt überhaupt an der ganzen großen Menge an Spenden, die da lag.
Was haben Sie da gemerkt? Was war das, was am meisten fehlt?
Das, was am meisten gebraucht wurde, hat auch am meisten gefehlt, das waren Schuhe und Jacken.
Sie haben ja gesagt, angefangen haben Sie mit 30 Leuten, die da sowieso schon da waren. Wie hat sich das entwickelt? Also Sie konnten das ja nicht alleine stemmen, sondern brauchten immer noch andere helfende Hände.
Ja, wir haben wir uns bedient aus den ehrenamtlichen Helfern aus dem Pool der Stadt Köln. Zusätzlich habe ich dann aber auch über eine Facebook-Gruppe, dass wir so als Plattform genutzt haben, um Spenden zu sammeln. und Helfer zu bekommen.
Also Facebook war eine große Hilfe, um die Leute zusammenzutrommeln.
Genau, Facebook, wenn es Facebook nicht gegeben hätte, wären wir nicht da, wo wir heute sind.
Welche Facebook-Gruppe ist das für Leute, die das hören und denken, Mensch, vielleicht wäre das ja auch was für mich?
City of Hope Cologne minus Drehscheibe ist alles das, was sich um den Flughafen dreht.
Da sprechen wir später auch nochmal drüber. Jetzt wird mich noch interessieren, woher kommen denn die Kleiderspenden eigentlich?
Auch die Kleiderspenden haben ganz klein angefangen. Erstmal habe ich bei mir zu Hause im Hausflur angefangen zu sammeln. Der Hausflur, das Wohnzimmer, meine Wohnung war bis oben hin voll mit Kleidung. Dann habe ich aber, ich wohne ja in Wahn, ne? Das ist ein kleines Einzugsgebiet, habe ich Adressen gesucht, die darüber hinaus Annahmestellen für mich machen. Das war dann einmal eine Freundin in Bickendorf und eine in Braunsfeld, um einfach den Radius ein bisschen größer zu machen. Die Marie in Bickendorf hat ihren Kindergarten mal kurz umgerüstet, um dort alles einzusammeln. Und auch dort wurde vor Ort schon mal sortiert, alles vorsortiert und in Kartons gepackt. Und die Britta, die mittlerweile mit Konvois an die Balkanroute fährt, war die Abgabestelle. Die hat ihren Schuhladen mal kurz umgerüstet und Spenden gesammelt.
Wie müssen wir uns das heute vorstellen in der Kleiderkammer? So lange Zeit ist noch gar nicht vergangen, es sind ein paar Monate, aber es ist ein komplett anderes Bild als da ganz am Anfang.
Ja, am Anfang war das alles auf einem Schotterparkplatz gebaut, provisorisch die Regale aus Bierbänken und Biertischen. Heute sind wir in der glücklichen Situation, ein ungefähr viermal so großes Zelt zu besitzen, mit Holzboden, mit fest eingebauten Regalen. Im Prinzip sieht es bei uns aus, wenn man reinkommt, wie in ein Bekleidungsgeschäft. Es ist alles vorsortiert, es wird immer aufgeräumt vor dem Zug und nach dem Zug. Und wir sind jetzt in einer glücklichen Situation. Wir haben am Flughafen ein Lager, das ist 500 Quadratmeter groß. Das ist eigentlich im Prinzip ein eigenständiger Betrieb. Dort haben wir eine Lagerleiterin, ehrenamtlich alles. Bis zu 30 Menschen, die jeden vierten Tag sortieren. Dort wird grob vorsortiert, die Spenden. Die Spenden werden fein sortiert, in Kartons eingelagert. Und bei Bedarf holen wir uns die in die Kleiderkammer.
Man muss sich das ja nochmal vorstellen, wie das überhaupt abläuft. Also eine Stunde Zeit, das ist wahnsinnig wenig, wenn 500 Leute versorgt werden müssen. Auch da mussten sie ja irgendwie einen Ablauf schaffen, damit das auch wirklich fluppt.
Genau, das ist auch der Grund, warum wir das alles so strukturieren mussten. Nur was gut strukturiert ist und organisiert ist, kann innerhalb von einer Stunde effektiv sein. Ja, das hat alles dazu geführt, dass eben, wie gesagt, es muss alles immer sortiert sein, so dass man innerhalb kürzester Zeit in ein Regal reingreifen kann und sich das richtig rausnehmen kann. Und auch ein Lager muss gut organisiert sein, damit das alles schnell läuft. Die Menschen, wie gesagt, wir haben eine Stunde Zeit, die zu versorgen. Und wir haben eine große Anzahl an Helfern. Das bringt uns auch in die Situation, dass wir schnell und effektiv sein können. Und wir haben uns so organisiert, dass wir mittlerweile laminierte Bögen um den Hals tragen an Schlüsselbändern. Da ist alles in Piktogramm, dass wir mit der Kommunikation so schnell wie möglich vorankommen.
Was sind da für Piktogramme drauf zum Beispiel?
Also da ist zum Beispiel eine Unterhose drauf, da ist eine Jacke drauf, da sind Schuhe drauf, Socken, alles im Prinzip, alles was wir brauchen.
Das heißt, wenn da eine Frau kommt, die braucht für ihr Kind eine Jacke, dann kann die einfach auf die Jacke zeigen.
Genau. Wir drehen dann dieses laminierte, den Fünfbogen einfach um und auf der anderen Seite sind in sämtlichen Sprachen die Größen aufgeschrieben, sodass auch da einfach auf die Größe gezeigt werden kann von den Menschen, die was brauchen. Und wir haben auch unsere Schuhmessgeräte um den Hals hängen. Das heißt, Kinder kommen oft an, die haben viel zu kleine Schuhe oder viel zu große Schuhe an. Ich habe schon Kinder gesehen, die trugen Größe 23, wo ich mir dachte, als ich es gesehen habe, das kann so nicht richtig sein. Aufgrund der Körpergröße passt dieses Verhältnis der Schuhe nicht. Ich habe die Füße abgemessen, das Kind trug 23 und hätte eigentlich 26 gebraucht. Man kann sich dann vorstellen, wie schmerzhaft das für die Füße ist. Deshalb haben wir uns gesagt, es ist umso wichtiger, alles zu kontrollieren, auch wenn es ein bisschen Zeit kostet. Aber es gibt einfach wichtige Dinge im Ablauf und ja, so halten wir uns dran. Dann suchen wir uns natürlich auch die Menschen raus, die wirklich alles am Notwendigsten haben. Wir fangen an mit den Kindern und mit den Frauen.
Wie läuft das denn dann? Also die kommen ins Zelt, sie checken sofort, da sind jetzt die Kinder, die brauchen sofort zack, zack, zack. Also wie läuft das?
Ja, unsere Helfer, wir bauen uns im Prinzip vor dem Zelt auf, rechts und links. Wir begrüßen einmal, verschafft es uns die Gelegenheit natürlich, die Menschen herzlich zu begrüßen, die da reinkommen ins Zelt. Und dann natürlich auch, wir können uns die Menschen schon mal anschauen. Ne? Wer kommt wirklich ohne Schuhe? Welches Kind hat keine Hose an? Welches Kind hat keine Winterjacke an? Welcher Mann hat noch, kommt im T-Shirt an? All das mit der herzlichen Begrüßung schauen wir uns schon mal raus und dann lassen wir die Leute erstmal ankommen. Die setzen sich hin, die Männer holen meist für die Frauen, für die Familien schon mal eine Suppe. Und dann gehen wir langsam in die Zelte, verteilen uns an den Tischen, sprechen mit den Menschen, was sie brauchen. Und unsere Läufer laufen dann los und holen das in der Kleiderkammer.
So läuft sie, also die Versorgung der Flüchtlinge, die am Flughafen nur einen kurzen Stopp einlegen und dann gleich mit Bussen weiterfahren zu Flüchtlingswohnheimen. Aber daneben hat sich noch ein anderes Aufgabenfeld herauskristallisiert, nämlich diejenigen zu begleiten, die auf eigene Faust weiterreisen und dann am Hauptbahnhof stranden. Wie genau Sie das machen, Frau Schmieder, das erzählen Sie uns gleich in der nächsten Stunde. Zur vollen Stunde hören wir aber als nächstes erstmal das Wort, das Sie uns mitgebracht haben.
Kennst du die goldene Regel? Religionen haben Regeln für das Leben der Menschen, zum Beispiel Regeln darüber, wie man mit anderen umgehen soll. Die goldene Regel ist ein Beispiel dafür. Du kennst die goldene Regel vielleicht so: Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das bedeutet, behandle alle anderen Menschen so, wie du gerne behandelt werden willst. Die goldene Regel taucht in den großen Religionen Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus und Hinduismus auf. Sie klingt immer etwas anders. Aber im Grunde ist dasselbe gemeint. Wer nach der goldenen Regel lebt, wird anderen nie absichtlich wehtun. Denn er selbst will ja auch nicht, dass man ihm wehtut. In der Bibel, dem wichtigsten Buch des Christentums, klingt die goldene Regel so: Alles, was ihr wollt, dass auch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Das könnt ihr nachlesen in der Bibel im Neuen Testament, Matthäus. Vom Propheten Mohammed, der den Islam gegründet hat, wird sie so überliefert: Keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was er sich selber wünscht. Toleranz im Buddhismus. Auch für Buddhisten ist die Toleranz eine sehr wichtige Eigenschaft. Genau wie die Hindus lehnen sie Gewalt ab. Sie wünschen allen Wesen das Beste und möchten eine friedliche Welt. Buddhisten wollen ein Ende des Leids, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Wesen. Sie möchten in einen Zustand kommen, der Erleuchtung heißt. Wenn man erleuchtet ist, versteht man das wahre Wesen aller Dinge. Viele Buddhisten glauben, dass das meiste, was wir sehen, hören, riechen oder schmecken, nur Illusion ist, also gar nicht echt ist. Der Weg zu dieser Erleuchtung kann zum Beispiel die Meditation sein. Dabei ist man ganz ruhig und konzentriert sich auf seinen Atem, ein Wort oder ein Bild. Durch die Meditation üben Buddhisten Toleranz und Liebe zu allen Wesen. Denn der Weg zur Toleranz führt Buddhismus über Geduld. Nur wer geduldig ist, anderen zuhört, sie aufmerksam betrachtet und nicht nur auf sich schaut, kann ihrer Meinung nach wirklich tolerant sein. Buddhisten wollen anderen Menschen nicht dazu überreden, ihren Glauben anzunehmen. Es gibt Lehrer, die umherziehen und den Menschen vom Buddhismus erzählen. Sie ermuntern andere, über den Buddhismus nachzudenken. Die Menschen sollen selbst entscheiden, wie sie leben möchten. Trotz der goldenen Regel kam und kommt es immer wieder zu Kriegen und Auseinandersetzungen von Menschen mit derselben Religion oder von Menschen mit unterschiedlichen Religionen. Manche sagen sogar, dass ihre Religion einen Krieg will. Man kann religiöse Texte nämlich ganz unterschiedlich verstehen. Aber eigentlich fordern alle Religionen zur Toleranz auf.
Den Text, den wir gerade gehört haben, den Sie gelesen haben, den haben Sie auch ausgesucht und mitgebracht. Was war das für ein Text?
Ja, im Prinzip habe ich mich schon immer gerne und viel mit dem Buddhismus beschäftigt und auch mit den Weltreligionen. Und das ist einfach, alle Religionen, egal welche das ist, ist so, dass man viel über Toleranz reden muss und das auch im Prinzip praktizieren soll im Leben. Trotz alledem gibt es halt immer wieder andere Auslegungen der Religion.
Aber diese Kernaussage, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, sage ich jetzt nochmal ein bisschen lapidar übersetzt, die ist ja auch wichtig für Sie bei Ihrer Arbeit, ne?
Genau, im Prinzip ist das das, was am allerwichtigsten ist für mich. Genau, das, wie ich das sehe. Es gibt Menschen, denen geht es einfach schlechter wie mir und darum möchte ich mich einfach kümmern, weil ich genauso möchte, dass, wenn es mir einmal schlecht geht und jeder von uns kann mal in die Situation kommen, dass es einem wirklich schlecht geht im Leben und dann braucht man Menschen, die einen auffangen und sagen, ich helfe dir jetzt wieder auf die Beine.
Das sagt Tanja Schmieder, die Flüchtlingshelferin, die ist unser Gast heute in der Sternzeit am Samstag. Sie hilft Frauen, Männern und Kindern, die als Flüchtlinge Schutz in Deutschland suchen und die erstmal auf der Durchreise sind, zum Beispiel auch am Kölner Hauptbahnhof. Und darüber hören wir gleich noch mehr. Wie funktioniert der Fahrscheinautomat? Was heißt das da auf der Anzeigetafel? Was hat die scheppernde Stimme im Lautsprecher da gerade gesagt? Wer fremd in einem fremden Land ist, die Sprache nicht spricht und die Leute nicht versteht, der hat's ziemlich schwer. Und genauso geht's natürlich auch den Flüchtlingen, die am Köln-Bonner Flughafen angekommen sind und dann alleine weiterreisen wollen. Tanja Schmieder und die Leute von City of Hope Cologne, die versuchen jetzt seit einigen Wochen auch Flüchtlinge am Hauptbahnhof zu begleiten, ihnen zu helfen. Wie genau machen Sie das?
Wir haben unseren Bollerwagen dabei. Wir sind mit Essen und Trinken ausgerüstet. Wir haben Decken dabei für den Notfall. Und ziehen unsere Runden durch den Hauptbahnhof. Wir haben Westen an mit Volunteers drauf. Das bedeutet, das ist, jeder Flüchtling kennt das schon, ob das von der Balkanroute ist oder von einer anderen Route. Das sind die ehrenamtlichen Helfer, die wissen, okay, das sind Menschen, denen kann ich mich anvertrauen, die kann ich was fragen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Wir haben natürlich auch viele Helfer dabei, die die Sprache sprechen, um diese Sprachbarriere ein bisschen zu überwinden.
Welche Sprachen brauchen Sie da am dringendsten?
Am allerdringendsten ist für uns immer Arabisch. Arabisch ist ein sehr großer Anteil, aber auch Farsi, Urdu, die Perser, die zu uns kommen aus Afghanistan. Das sind eigentlich die Sprachen, die wir unbedingt brauchen.
Und haben Sie da auch genug Helfer? Gibt es da Leute, die sagen, ich kann das, weil ich meine Eltern kommen daher oder so?
Ja, also fantastischerweise sind wir in der Situation, dass uns viele Flüchtlinge, die schon ein bisschen länger hier sind, helfen, die auch schon im Deutschkurs waren, die ein bisschen Deutsch sprechen. Das sind schon viele, einen großen Anteil von uns Helfern.
Und das ist ja wieder für die auch gut, ne? Weil dann haben die eine sinnvolle Aufgabe hier, oder?
Genau, die haben eine sinnvolle Aufgabe und natürlich den Vorteil, dass sie nebenher Deutsch lernen.
Mhm. Nochmal einen Schritt zurück. Also auch die Leute, die hier am Hauptbahnhof dann auf sich selbst gestellt sind, waren vorher an der Drehscheibe, ne?
Nicht immer. Also es kommen natürlich auch immer Menschen an aus sämtlichen Richtungen. Also ob das aus Düsseldorf ist. Wir merken, dass wenn in Düsseldorf Drehscheibe ist, dann kommen natürlich auch Menschen wieder zurück. Das sind die, die nämlich weiterreisen möchten. Manche stranden dann auch in Köln. Und viele kommen einfach direkt mit Zügen aus Österreich, ganz unterschiedliche Richtungen.
Was sind denn dann die größten Hindernisse für die Leute, wenn die hier am Hauptbahnhof ankommen?
Und Köln ist ein großer Hauptbahnhof. Man weiß erstmal gar nicht, wohin. Die möchten ja gerne weiterreisen, aber sie wissen ja jetzt nicht, wie kriege ich jetzt eine Fahrkarte? Wo muss ich, an wen muss ich mich wenden? Wann fahren meine Züge? Ich meine, wenn man Arabisch spricht, kennt man sich mit den deutschen Anzeigetafeln nicht aus. Das sind alles viele Schwierigkeiten. Wo habe ich einen geschützten Warteraum? Wo kann ich ein bisschen warten, bis mein nächster Zug fährt? Also es gibt ganz, ganz viele Schwierigkeiten für Flüchtlinge.
Und Sie haben mir gesagt, also die Raumfrage, ein geschützter Raum für die Leute, die ja vielleicht auch stundenlang warten müssen, das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Genau, das ist auch ein Riesenthema für uns. Es gibt einen Warteraum auf Gleis 1 oben, der ist aber begrenzt. Ne? Das sind 23 Sitzplätze, die ja auch noch mit Normalreisenden besetzt ist. Also es ist ja nicht so, dass es nur die Geflüchteten am Hauptbahnhof gibt. Da sind natürlich auch viele Normalreisenden, die einfach auch einen Warteraum brauchen. Jetzt sind, kann man sich vorstellen, 23 Sitzplätze sind nicht viel, wenn dann schon eine fünfköpfige Familie mit Kindern da drin ist, ist ja im Prinzip schon der Raum voll.
Was ist so Ihre Erfahrung? Wie viele Flüchtlinge betreuen Sie da meistens so pro Nacht?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kann zwischen 20 Flüchtlingen pro Nacht bis 100 Flüchtlingen sein.
Das ist ein großer Unterschied, in der Tat. Ja, und Sie sind händeringend auf der Suche nach Notunterkünften. Es hat auch einen Modellversuch gegeben in Zusammenarbeit mit dem Erzbistum. Wie war das?
Das war eine sehr schöne Erfahrung oder ist eine schöne Erfahrung. Und zwar ist es dieser Warteraum, der ist bis im Moment nur organisiert an den Drehscheibentagen, das heißt alle 4 Tage für die weiterreisenden Gäste, die wir dort empfangen, die schon mal dort unterkommen können. Nachmittags wird dieser Raum liebevoll vorbereitet von uns ehrenamtlichen Helfern, damit abends dann, wenn wir von der Drehscheibe gesammelt mit den Gästen kommen, die da hinkommen können. Sie können sich ausruhen und dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, auch mal hinlegen zum Schlafen.
Jetzt nochmal im konkreten Fall des Erzbistums. Was war das dann für ein Raum und wie haben Sie den vorbereitet?
Das sind die Konferenzräume von dem Erzbistum. Es ist ja ein reines Bürogebäude.
Ein Generalvikariat war
genau,
das, glaube ich.
Genau, das ist das Erzbistum Generalvikariat. Ja, unsere Helfer bereiten das schon mal vor, dass es ausgerüstet ist mit Essen, mit Trinken, Wasser. Es wird so eine Spielecke eingerichtet, ein Teppich auf den Boden gelegt mit ein bisschen Spielzeug für die Kinder. Und die Tische werden eingedeckt mit Wasser, mit Müsli-Riegeln, mit Obst, sodass eigentlich im Prinzip sich die Menschen hinsetzen können und wissen, sie sind angekommen.
Würden Sie sich so einen festen Raum wünschen? Wäre das die ideale Lösung oder ist das auch okay, wenn das eben immer mal so mal hier, mal dort ist?
Also wir würden uns schon, natürlich der beste Fall für uns wäre, einen großen Raum zu haben, der auch ausgerüstet ist mit Schlafmöglichkeiten. So ist es ja im Moment, das ist auch eine viel bessere Möglichkeit, wie am Flughafen oder am Hauptbahnhof zu warten, aber trotz alledem nicht unbedingt optimal. Ne? Also wir haben die Stühle, das ist ein Konferenzraum, da stehen Stühle, Tische drin und die Menschen legen sich dann nachher mit Decken, die wir vorbereitet haben, dort auf den Boden zum Schlafen. Schön wäre aber wirklich einen großen Raum zu haben, vielleicht auch Matratzen drin zu haben, ein bisschen Decken und Kissen, wo die Menschen einfach auch diese 4-5 Stunden, die sie auf den Zug warten müssen, einfach mal schlafen können.
Das ist leider im Moment noch nicht so und Sie weichen eben aus auf solche wechselnden Unterkünfte und Sie haben auch Leute an der Hand, die tatsächlich sagen, ja, ich mache zu Hause meine Tür auf, ich nehme eine Flüchtlingsfamilie mit nach Hause.
Genau, wir mussten dann natürlich, weil das ja nur für die Drehscheibentage ist, auch die anderen Tage irgendwie organisieren. Seit Monaten sind wir auf der Suche nach einem geschützten Warteraum für unsere weiterreisenden Gäste. Wir sind nicht zu einem Ergebnis gekommen und dann haben wir uns die andere Variante überlegt, wie wäre das denn, wenn wir Wohnungen haben, wo wir die unterbringen können. Und tatsächlich habe ich einen Aufruf gestartet bei Facebook. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir 33 Adressen zusammen. Menschen hier in Köln, wie du und ich, die einfach ihre Türen öffnen, die sagen, gut, ich habe ein Gästezimmer zur Verfügung. Wenn hier eine Familie ankommt mit Kindern, ruft mich an. Ich kann sie vielleicht sogar bestensfalls abholen vom Hauptbahnhof, nehme sie mit zu mir nach Hause. Dort können die schlafen und nach dem Frühstück am nächsten Morgen bringe ich die wieder zurück zum Hauptbahnhof, wenn sie ihre Züge erreichen müssen.
Und das klappt auch tatsächlich?
Das klappt tatsächlich auch, ja.
Und wir haben hier beide schon gerade festgestellt, dass Facebook für sowas natürlich dann doch eine tolle Sache ist, bei allen Nachteilen, die das vielleicht auch mit sich bringt, ne?
Genau. Also wenn es Facebook nicht geben würde, wären wir nicht in der Situation, die wir heute sind, um flexibel und kurzfristig helfen zu können.
Das sagt Tanja Schmieder. Seit Monaten ist sie ehrenamtlich für Flüchtlinge auf der Durchreise in Köln im Einsatz und seit einiger Zeit auch hauptberuflich als Betreuerin im Flüchtlingsheim. Gleich hören wir mehr von ihr in unserer Sternzeit-Drehscheibe Menschlichkeit, wie Kölner Bürger Ersthilfe für Flüchtlinge leisten. Und dann sprechen wir auch nochmal über ihren neuen Job im Flüchtlingsheim. Domradio Sternzeit und da ist Tanja Schmieder unser Gast heute. Sie ist die ehrenamtliche Leiterin der Kleiderkammer an der Drehscheibe am Köln-Bonner Flughafen. Es ist ein Ehrenamt für Flüchtlinge, die durch Köln reisen. Aber seit einiger Zeit haben Sie auch noch einen Vollzeitjob in einem Flüchtlingsheim der Johanniter. Wie sind Sie denn an diesen Job gekommen? Auch über das Ehrenamt?
Ja, eigentlich im Prinzip alles über das Ehrenamt. Ich habe was ganz anderes gelernt, beziehungsweise einen ganz anderen Beruf ausgeübt. Ich war zuvor Key Account Managerin in einem Wirtschaftsunternehmen. Dann ging es rein um Umsatzzahlen, im Prinzip nur um Geld, ne? Durch die ganze Flüchtlingsarbeit hat sich mein Denken sehr verändert. Ich habe ganz andere Werte, auf die ich im Moment oder dann Wert lege, wie ich es zuvor gemacht habe.
Was ist der Hauptunterschied zwischen Ihren beiden Tätigkeiten? Also sind jetzt haupt- und ehrenamtlich für Flüchtlinge im Einsatz? Was ist der Unterschied?
Der große Unterschied ist, dass am Flughafen, auch wenn es nicht schön ist, so den Begriff ist, wir haben hier sind die Menschen, die durchlaufen. Das bedeutet, die kommen an, die sind bei uns 2-3 Stunden da. Wir können die versorgen und dann reisen die weiter. Und wir haben im Prinzip keinen Kontakt mehr zu den Menschen. Für uns ist es so ein durchlaufender Faktor. Okay, es sind Menschen, das hört sich jetzt halt ein bisschen, also nicht so ganz so gut an.
Aber ich glaube, wir verstehen schon, was Sie meinen.
Genau. Und der Unterschied eben zur Unterkunft ist, die Menschen sind dauerhaft an unserer Seite. Man kann so denen einen Bezug aufbauen, einen persönlichen Draht bekommt man zu den Frauen, Männern und Kindern. Das ist ein großer Unterschied.
Jetzt würde ich spontan denken, ist doch viel schöner, wenn ich die so richtig kennenlernen kann. Sehen Sie das auch so? Ist es blöd, wenn man die Leute nur so immer en passant an sich vorbeiziehen lässt? Oder?
sind zwei unterschiedliche Tätigkeiten, aber beides hat die positiven Seiten. Natürlich, die Menschen, die bei uns ankommen, werden erst versorgt. Auch das ist für uns natürlich im Prinzip eine gute Seite. Wir können die so gut wie möglich, so schnell wie möglich erst versorgen. Das heißt, die bekommen bei uns wirklich ein paar Schuhe, die bekommen bei uns eine Hose und eine Winterjacke. Die müssen nicht frierend weiter. Und es ist auch wenn es ein kurzer Zeitraum ist, aber eine schöne Erfahrung, die Menschen, den Menschen so positiv wie nur möglich und feinfühlig wie nur möglich am Flughafen zu empfangen und denen diese 3 Stunden so schön wie möglich zu gestalten.
Jetzt sagen Sie 3 Stunden, wir haben eben immer gesagt nur 1 Stunde.
Diese 1 Stunde ist basierend auf der Ausgabe der Kleider.
Ah, okay, nur für die Kleider
ist genau,
die 1 Stunde.
Genau, das ist nur für die Kleider bestimmt.
Haben Sie denn das Gefühl, ja, wir können da wirklich was für die Leute tun, wir können denen ein bisschen Mut machen, die gehen anders von uns weg, als sie angekommen sind?
Ja, diese Rückmeldung bekommen wir auch immer wieder von den Menschen zu hören, die in die Busse einsteigen. Es war die glücklichste Zeit seit der Flucht, die sie bei uns hatten. Sie sind froh, in Deutschland angekommen zu sein und eine schöne Erfahrung gehabt zu haben mit uns hier am Flughafen.
Wie erleben Sie denn die Leute, die kommen hauptsächlich, sind die eher verzweifelt, eher apathisch, eher optimistisch oder kann man das gar nicht sagen, weil das so komplett unterschiedlich ist?
Das ist natürlich komplett unterschiedlich, je nachdem, was sie auf der Flucht erlebt haben. Manche haben ihre Kinder verloren, die sind natürlich hoch traumatisiert. Manche hatten eine einigermaßen angenehme Flucht, wo halt nichts so wirklich Schlimmes passiert ist auf dem Weg hierher. Manche haben aber ganz viele schlimmere Dinge erlebt. Manche kommen bei uns mit Bisswunden an, die von Hunden gejagt wurden, gerade in Bulgarien, was ganz schlimm ist, wenn die bulgarischen Bauern ihre Hunde auf die Flüchtlinge hetzen. Also das ist so total unterschiedlich. Eltern, die ihre Kinder verloren haben, weil sie im Meer ertrunken sind. Das ist, also man kann das einfach gar nicht so genau sagen. Die Menschen steigen aus dem Zug aus. Wir stellen uns ja vor den Zelten auf. Und wir können denen das erste Mal ein Lächeln aus dem Gesicht zaubern, wenn wir ihnen freundlich gegenübertreten. Wir begrüßen jeden freundlich. Das ist mir ein großes Anliegen unter uns Helfern, das ich immer wieder bei jeder Einweisung betone. Manchmal ist es viel wichtiger, die Menschen anzulächeln, sie in einem freundlichen Ton zu begrüßen, wie jede Hose, die wir verteilen.
Gibt es Begegnungen, Bilder, die während der letzten Monate Sie erlebt haben, gesehen haben und die Sie jetzt gar nicht vergessen können, die für Sie besonders die Bilder dieser Zeit sind auch?
Ja, da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Angefangen von einer Familie aus Aleppo, da erzählte mir der Vater, saßen seine 5 Kinder am Tisch mit der Suppe, die waren am Essen, alle hatten eine Wollmütze auf, alle Kinder. Ich fragte dann, ob wir was tun können für sie, ob sie was brauchen an Bekleidung oder wie es ihnen so ergangen ist auf der Flucht. Als mir der Vater erzählt hat, die Kinder wollten die Mütze im Zelt nicht abziehen. Alle 5 Kinder wurden von einer Fassbombe getroffen in Aleppo. Alle waren verwundet am Kopf. Meist haben die noch ihre Fäden in den Wunden drin, die genäht wurden. Kriegsverletzungen, wo ein Mann einfach das Bein verloren hat im Krieg. Das sind so viele Geschichten. Eine Frau, die angekommen ist mit ihrem kleinen Baby, unsere Helferin, das Baby in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, kümmere dich bitte um mein Baby. Ich kann mich nicht mehr kümmern. Nimm es bitte mit nach Hause. Ich habe meinen 3-jährigen Sohn verloren auf der Flucht. Er ist im Meer ertrunken. Ja, ich könnte so viele Geschichten erzählen, die alle in meinem Kopf verankert sind und die mich jeden Tag wieder morgens aufstehen lassen und ich weiß, warum ich das tue.
Das kann man sich gut vorstellen. Ich glaube, viele Hörer fragen sich natürlich so wie ich jetzt, was ist denn da mit dem Baby geworden?
Natürlich kann man das Baby nicht einfach so abgeben. Wir bringen dann, wir haben eine Unfallstation und wenn wir Menschen auffinden in den Zelten, die wirklich dringend Hilfe benötigen, haben wir natürlich Ärzte vor Ort und dann werden die ärztlich betreut.
Das sagt Tanja Schmieder, sie ist Helferin aus Leidenschaft. Und was ihr selbst diese Hilfe für die Flüchtlinge gibt, das haben wir schon ein bisschen angedeutet, aber wir sprechen noch ein bisschen ausführlicher drüber. Und zwar gleich als nächstes nach den Nachrichten. Viele Stunden Arbeit, die ihnen keiner bezahlt. Ehrenamtliche, die machen ihre Arbeit, weil sie das wollen und weil ihnen diese Arbeit wichtig ist. So geht es auch den vielen Helfern der Drehscheibe in Köln. Tanja Schmieder, die macht da mit, die hat da ganz viel mit aufgebaut. Die Frage jetzt an Sie, haben Sie einen Überblick, wie viele Freiwillige da insgesamt bei Ihnen mitmachen in der Kleiderkammer und am Drehkreuz?
Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben natürlich einen großen, riesigen Pool an ehrenamtlichen Helfern. Manche sind einmal in der Woche da, manche sind sogar jeden vierten Tag da. Manche kommen nur alle 2 Wochen, je nachdem, wie die Zeit haben. Schätzungsweise werden wir in unserem Pool an ehrenamtlichen Helfern 300 Menschen mit Sicherheit haben.
Das ist ja eine ganze Menge. Und wer so viel Zeit und Energie investiert, der muss ja echt überzeugt sein von dem, was er da macht. Warum sind Sie selbst so überzeugt von dem, was Sie da tun?
Ich tue es aus tiefstem Herzen. Ich meine, das ist das, was ich gerne tue und was ich im Prinzip aus Berufung tue. Ich habe gemerkt, dass es das ist, was mich wirklich glücklich macht im Leben. Kein Geld in meiner Vergangenheit hat mich glücklicher gemacht, wie diese Tätigkeit, die ich jetzt im Moment mache.
Jetzt muss man wirklich wissen, Sie haben auch Familie. Sie haben einen kleinen Sohn, 5 Jahre alt ist er, haben Sie gerade auch erzählt. Außerdem haben Sie jetzt wieder einen Vollzeitjob und eben dieses Ehrenamt. Und da kann man sich ja schon mal fragen, wie schaffen Sie das? Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
Mit meinem Sohn kriege ich das ganz gut unter einen Hut. Das geht natürlich nur, wenn man eine gut funktionierende Partnerschaft hat. Ich habe einen tollen Freund, der sich rührend um meinen Sohn kümmert. In der Zeit, der ist gut aufgehoben. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen und er stärkt mir natürlich den Rücken in dem, was ich tue, weil er weiß, dass es das ist, was mich glücklich macht im Leben.
Was sagt denn Ihr Sohn zu dem, was die Mama da macht?
Mein Sohn bekommt das alles natürlich mit. Wir sprechen oft darüber. Er kennt meine Arbeit am Flughafen, er war auch selbst schon am Flughafen. Er weiß, was das für Menschen sind, die zu uns kommen, warum ich denen helfe. Gestartet haben wir im Prinzip in Chorweiler in einem Sommerfest. Da hat er das erste Mal ja bereitwillig sein zweites Bobbycar und sein Dreirad hergegeben. Und wichtig ist, dass wir drüber sprechen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass mein Sohn mit dieser Wertschätzung aufwächst.
Erzählen Sie dem auch, wenn Sie zum Beispiel traurige Erlebnisse haben, die Dinge, die Sie uns gerade erzählt haben von der Mutter, die ihr Kind dann abgeben will oder so, kriegt ihr das auch mit?
So spezielle Geschichten erzähle ich ihm nicht. Wir reden natürlich darüber, warum die Menschen hierher kommen, dass es dort im Land Krieg gibt, was Krieg ist, was Krieg bedeutet, dass Menschen hungern müssen, dass die nichts zu essen haben teilweise, dass sie schlecht behandelt werden in ihren Ländern. Darüber sprechen wir schon, aber so spezielle, wirklich schlimme Dinge, darüber sprechen wir nicht.
Wie sieht das mit den Helfern untereinander aus? Also da nehme ich an, besprechen Sie bestimmt, was Sie erleben. Ist das auch so, dass ein Einsatz zusammenschweißt, dass sich da vielleicht Freundschaften bilden?
Ja, wir sind dort zusammengewachsen als eine riesige Familie. Wir kennen uns untereinander. Von vielen wissen wir nichts Privates, weil wir einfach uns fehlt die Zeit dazu, uns mal wirklich über diese Dinge zu unterhalten. Wir nehmen jeden so, wie er ist. Und all das ist das, was für uns zählt. Und wir sind zu einer riesigen Familie zusammengewachsen. Und ich muss sagen, das macht schon sehr viel Spaß mit den Menschen, die alle mit Herz dabei sind.
Und anscheinend macht es denen ja auch Spaß. Ne? Man kommt ja auch nur da gerne hin, wo man sich wohlfühlt.
Genau, ich bin immer wieder froh und glücklich, wenn Menschen wieder gerne zu uns kommen und wir bekommen auch dieses Feedback von den Menschen. Jeder, der einmal am Drehkreuz oder an der Drehscheibe war bei uns in der Kleiderkammer, ist, wie die immer sagen, angefixt. Die kommen immer wieder gerne zu uns und helfen uns gerne, weil wir haben so eine herzliche Atmosphäre am Flughafen und das macht schon sehr viel Spaß.
Jetzt muss man wirklich sagen, wir haben da gerade drüber gesprochen, das ist eigentlich alles noch nicht lange her. Das sind ein paar Monate, September bis jetzt Januar, wenige Monate. In dieser kurzen Zeit haben Sie unheimlich viel auf die Beine gestellt und Sie haben gesagt, es kommt mir fast vor wie Jahre, weil da so viel passiert ist. Das haben Sie geschafft, zusammen mit den Gleichgesinnten, unbürokratisch haben Sie es gemacht, schnell, effektiv. Kann man das sagen, was da für ein Rezept dahinter steht? Wie kann das sein, dass das gelungen ist?
Ich habe natürlich viel aus meiner Vergangenheit, aus meiner beruflichen Karriere gelernt. Ich habe, wie gesagt, als Key Account Managerin gelernt, mich selbst zu organisieren, mich auch immer wieder selbst zu motivieren. Ich habe im Prinzip ja auch alles selbst organisiert. Als Key Account Managerin ist man ja eigentlich im Prinzip selbstständig. Man hat keinen festen Büroplatz. Das ist, man ist ständig unterwegs und im Prinzip muss man alle selber organisieren. Und das ist das, was mich gelernt hat für meine Zukunft.
Und da sagt Tanja Schmieder von City of Hope Cologne. Sie bleibt noch ein bisschen bei mir im Studio und was ihre nächsten Projekte und Pläne sind, das sagen wir dann gleich noch im letzten Teil unserer Sternzeit. Wie geht's mit Deutschland und den Flüchtlingen weiter? Den Flüchtlingen, die schon da sind und denen, die noch kommen werden. Politiker, die diskutieren sich Land auf, Land ab, die Köpfe heiß und unterdessen setzen Helfer an der Basis einfach ihre Arbeit fort. So wie zum Beispiel auch Tanja Schmieder, so. Das ist der richtige Name. Wir haben das heute schon gehört, Frau Schmieder. Sie haben schon ganz, ganz viel auf die Beine gestellt und schon ganz vielen Menschen wirklich helfen können. Was würden Sie sagen, wo stehen Sie? Kann das jetzt einfach so weiterlaufen oder muss da ganz dringend jetzt noch was passieren?
Das kann so auch weiterlaufen. Irgendwann wird sich diese Hilfe einfach ein bisschen wandeln. Wichtig ist, dass wir dann von dieser Ersthilfe, Soforthilfe, die wir sie jetzt im Moment machen, in die Integration, alles umwandeln. Aber die Hilfe im Prinzip für die Flüchtlinge wird die gleiche bleiben. Sie wird einfach nur auf eine andere Art und Weise stattfinden.
Was empfinden Sie im Moment als die größte Hürde für Ihre Arbeit? Wo gibt es Hindernisse? Wo macht Ihnen irgendwas die Arbeit schwer?
Am allerschwersten macht uns diese Arbeit in vieler Hinsicht die Bürokratie. Mit den großen Verwaltungen, das bedeutet für uns viele Gespräche, die wir führen, sind einfach sehr langwierig. Das zieht sich manchmal wie Kaugummi, bis wirklich irgendwas geändert wird. Das ist die größte Hürde. Ne? Dann muss man Gespräche führen, dann müssen die Beteiligten wieder auch Gespräche führen mit den anderen Parteien. Da ist dann vielleicht wieder jemand krank, dann verzögert sich das wieder um eine Woche, dann hat der Nächste wieder Urlaub, dann verzögert sich das wieder und so ist es einfach für uns sehr, sehr langwierig, wo wir als ehrenamtliche Helfer das ja so gelernt haben, schnell, unbürokratisch und flexibel zu sein, ist natürlich, da treffen zwei Welten aufeinander.
Was würden Sie sich denn wünschen für die Arbeit, die Sie im Moment machen? Was wird Ihnen da am meisten helfen?
Dass wir als ehrenamtliche Helfer auch eine gewisse Mitsprache haben, dass man uns auch endlich mal ernst nimmt, was wir zu sagen haben.
Fühlen Sie sich manchmal nicht ernst genommen?
Ja, manchmal fühlen wir uns nicht ernst genommen, was dieses Ehrenamt angeht und diese Verbesserungsvorschläge, die wir machen. Aber das ist manchmal auch ganz verständlich, weil einfach zwei Welten aufeinandertreffen. Die Welt, in der wir leben, als ehrenamtliche Helfer, wir sehen das aus humanitärer Sicht. Natürlich würden wir den Menschen so gut wie möglich, also bestmöglichst helfen, gerne helfen. Und dann prallt das aus einer anderen Sicht aufeinander, nämlich aus der verwaltungstechnischen Sicht. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Welten.
Wenn jetzt Hörer denken, ach, ich finde das wirklich so toll, was die machen, ich würde gern meinen Teil dazu beitragen. Was können die konkret tun? Erstmal spenden, noch weiter Kleider spenden?
Man kann uns natürlich auf unterschiedlichste Art und Weise helfen. Es gibt angefangen von der Tätigkeit einer Drehscheibe, die uns als Läufer, so nennen wir die Menschen, die in die Zelte gehen und unsere Gäste direkt versorgen mit Bekleidung. Man kann uns da helfen.
Also das heißt, auch da brauchen Sie durchaus noch Leute.
Genau. Wir sind auch immer froh über jede helfende Hand, die uns unterstützen möchte, über jeden, der neu dazukommt. Und man kann uns in unserem Lager helfen. Das ist auch nochmal ganz getrennt organisiert. Das sind 500 Quadratmeter Lager. Dort werden alle privaten Spenden angeliefert, die wir bekommen. Vorsortiert, das heißt, man kann uns beim Sortieren helfen. Das ist auch jeweils immer an den Drehscheibentagen, ist das Lager geöffnet. Man kann uns mit Kleiderspenden helfen. Gerade was so wichtige Dinge, die wenig gespendet werden, sind zum Beispiel Männer-Winterjacken in Größe S und in M. Da haben wir großen Bedarf und wenig Spendeneingang. Schuhe, wir brauchen immer wieder Schuhe, gerade Männerschuhe in den kleinen Größen, die für uns sehr notwendig sind, aber auch alle anderen Dinge. Alle Dinge, die wir benötigen, findet man auch immer in unserer Facebook-Gruppe. Wir haben Bedarfslisten, die wir immer aktualisieren, was wird im Moment am dringendsten benötigt. Man kann uns mit Lebensmittelspenden helfen, die wir nutzen, um die weiterreisenden Gäste zu versorgen. Man kann uns mit Geldspenden helfen, wo wir jetzt im Moment diese Schwierigkeit überwinden, zu wenig Schuhe zu haben. Das heißt, wir kaufen neue Schuhe zu, günstig dazu, sodass wir auch wirklich, wir haben ein Ziel uns irgendwann gesetzt, unter dem Motto, kein Gast verlässt unser Gelände mit nassen Füßen. Das heißt, jeder soll von uns auch ein paar Socken und Schuhe bekommen. Man kann uns am Hauptbahnhof helfen, ne? Das ist dann nämlich City of Hope Cologne, die Hauptbahnhofenge. Auch dort suchen wir, weil wir jede Nacht am Hauptbahnhof sind, dringend Menschen, die uns helfen. Ob das als Dolmetscher ist mit den Fremdsprachen Arabisch oder Farsi oder aber auch ganz normal, um das Essen und das Trinken zu verteilen, die Menschen einfach mal aufzufangen. Da kann man uns helfen. Also es gibt so ganz viele Dinge, die man uns helfen kann. Je nachdem, hat man Zeit, hat man weniger Zeit, hat man eher Geld, hat man weniger Geld. Ne? Das, jeder kann auf seine Art und Weise helfen und alles sind für uns natürlich wichtig.
Dann bleibt mir jetzt nur noch, Ihnen weiter alles Gute für Ihre Arbeit zu wünschen. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns hier besucht haben und uns so viel von Ihrem Engagement für Flüchtlinge erzählt haben. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören und wie immer, wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, domradio-sternzeit.de, da gibt's den Podcast. Ich bin jetzt Hilde Regeniter und ich kann jetzt hier nicht rausgehen, ohne noch den Musikwunsch für unseren Gast, für Tanja Schmieder zu spielen. Was haben Sie sich gewünscht?
Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und von unserer Arbeit erzählen durfte. Ich habe mir gewünscht von Michael Jackson, We Are The World, weil ich denke, mit der Musik bin ich aufgewachsen. Das war in meiner Jugend und es passt auch sehr schön zu unserer Arbeit.
Dann spielen wir das jetzt und verabschieden uns damit. Tschüss.
Vielen Dank.